Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Katja Lückert.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Nicht erst seitdem die Punkband Die Ärzte gestern Abend überraschend in den Tagesthemen auftauchte, wird darüber gesprochen und gestritten, dass auch die Kulturszene unter der Pandemie leidet und finanzielle Unterstützung fordert. Die Corona-Krise hat viele freischaffende Künstler in akute Existenznot gestürzt, da es für Musiker und Schauspieler nur noch sehr begrenzt Auftrittsmöglichkeiten gibt. Unter dem Motto Aufstehen für die Kultur haben heute mehrere hundert Künstler auf dem Königsplatz in München demonstriert. Die Polizei zählte gut 800 Teilnehmer. Tobias Krone berichtet.
Die gut 800 Demonstrierenden füllen den großen Münchner Königsplatz unter den Abstandsbedingungen ganz gut. Demonstrierende wie dieser Musiker und Komponist seit Monaten ohne Auftritte.
Das ist unsere Existenzgrundlage und das ist so, als würden sie einem Schweinezüchter die Schweine alle nehmen und sagen, guck mal, wie du überlebst. Also so ungefähr ist das. Das ist ein sensibles Thema, Künstler zu sein. Schon immer gewesen. Aber Corona macht das eben noch brutaler.
Diese junge Frau ist von Beruf Musical-Darstellerin.
Also jetzt für mich konkret ist es eben so, dass ich Arbeitslosengeld bekomme und sehr viele Events eben kurzfristig abgesagt werden. Und ja, ich halt eben nicht arbeiten gehen kann, kein Geld verdienen kann. Ich finde, dieses Corona-Thema sollte man schon ernst nehmen. Aber eben die Unterstützung für unsere Branche, die ist sehr kacke. Das muss man jetzt einfach so sagen, genau.
Sie und andere Kulturschaffende aus vielen Branchen sind hier bei Aufstehen für Kultur. Der frei arbeitende Cellist und Mitorganisator der Kundgebung, Michael Ruprecht aus München, macht auf der Bühne seinem Ärger Luft.
Musiker, Schauspieler, Veranstalter und Techniker wurden über Wochen und Monate mit einem de facto Berufsverbot belegt. An der Auftragslage wäre es nicht gelegen, aber wir durften halt nicht.
Die Soforthilfe für solo-selbstständige Kulturschaffende kam in Bayern erst sehr spät ins Laufen. Letztlich riefen sie dann statt der geplanten 60.000 nur 8.000 Menschen ab. Wohl, weil nicht alle in der Künstlersozialkasse waren und einige schon Hartz IV bekamen. Hans Mayer von der CSU, unter Franz Josef Strauß für Kultur zuständig, unterstützt die Kundgebung. Die Hilfsmaßnahmen der Regierung Söder kritisiert er deutlich.
Zum Beispiel in der Schweiz hat man allen Künstlern einen Ausgleich angeboten aufgrund der Steuererklärung der letzten 3 Jahre. Bisher ist bei uns außer Einzelzahlungen nichts derartiges geschehen.
Die OrganisatorInnen fordern zudem weniger Beschränkungen bei Zuschauerzahlen und bei Schließungen Geistertickets finanziert durch den Staat. Sind diese Forderungen angesichts stark steigender Ansteckungszahlen noch legitim? Vizepräsident des Landtags, Wolfgang Heubisch von der FDP, findet ja.
Doch, das kann man fordern. Gerade die Spielstätten und Theater haben einen unglaublich ausgetüftelten Plan, wie sie das Coronavirus verhindern können in ihren Bereichen. Es gibt keinen Fall, keinen Corona-Fall, der in den Theatern entstanden wäre. Es ist sicher und die Leute wollen Kultur, werden aber von der Politik verängstigt, in die Theater auch zu gehen.
Kunstminister Bernd Siebler von der CSU steht die gesamten 2 Stunden in der ersten Reihe und hört zu. Anschließend verteidigt er in seiner Rede die Begrenzung auf nunmehr 50 ZuschauerInnen an Orten mit einer Inzidenz über 100 pro 100.000 Menschen. Eine Strategieänderung.
Geplant war die erste Strategie, hier 2 Öffnungen zu bekommen. Und dann sind die Zahlen gestiegen. Und sie sind gestiegen. Und sie sind gestiegen.
Siebler kündigt weitere Hilfsmaßnahmen für Solo-Selbstständige an und weitere Unterstützung für Spielstätten. Das nehmen die OrganisatorInnen dankbar auf. Auch Oppositionspolitikerin Sanne Kurz, Abgeordnete der Grünen im Bayerischen Landtag, zollt dem Minister Respekt.
Das Problem liegt nicht bei ihm. Wir haben einen Ministerpräsidenten, der nur schaut, was gerade populistisch möglich ist. Das hat mit Infektionsschutz 0,0 zu tun, was da aus der Staatskanzlei kommt.
Umso besser sei es, dass Kunstschaffende jetzt gemeinsam mobil machten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Nicht aufgerufen zur Demo hatte indes das Netzwerk der Kulturinstitutionen gegen Rechts, die vielen. Sie kritisierten, dass vor einigen Wochen die Kulturanwältin Kirsten König noch auf der Rednerliste stand, die regelmäßig auf Querdenken-Demos auftritt. Inzwischen ist sie ausgeladen. Gegenüber dem Deutschlandfunk distanzierte sich nun die Organisatorin Veronika Stross von Querdenken.
Aufstehen für Kultur, eine Demonstration in München auf der Tobias Krone, mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen hat. Manches findet dann doch statt, die Literatur ist da, wenn man sie braucht. So hoffnungsfroh, ja fast trotzig, hat das Organisationsteam den literarischen Herbst in Leipzig überschrieben. 15 Veranstaltungen mit rund 70 Teilnehmern an 6 Tagen, unter anderem mit dem Leipziger Hausautor Clemens Meyer und einer Kollektivlesung von Absolventen und Absolventinnen des Deutschen Literaturinstituts. Bei den Lesungen und Gesprächen wurde über die großen Themen der Gegenwart, über Migration und Asyl, über die Erinnerung an die DDR und die mehr oder minder geglückte deutsche Einigung diskutiert. Cornelius Wühlenkemper zieht Bilanz.
Der Angst allein, die in den Himmel wächst, sind keine Grenzen gesetzt. Sie ist das Formlose, das sich mästet und berauscht an sich selbst.
Der Leipziger Lyriker Thomas Böhme konfrontierte das Publikum in seinem Gedicht Ausweitung unzensiert mit seiner Wahrnehmung der Ausnahmesituation, die auch die Kulturszene seit März im Griff hat. Die Hohepriester der Angst, so meint Böhme, schütteten wieder ihre Krüge aus.
Die Ausschüttung wird auf allen Kanälen gesendet, wird von Willigen weiterverbreitet und von Süchtigen aufgesogen. So tritt die Angst ihren Siegeszug an. Sie schlüpft in die Betten, sie lauert an Tresen und Spielautomaten, sie hockt hinter Parkbänken und im Kirchengestühl, sie verbindet die Einsamen mit den Narren, sie nistet sich ein in den Köpfen, dort bläht sie sich auf, frisst Gedanken und Träume, wächst und wächst himmelwärts.
Wie auch immer man zu Böhmes lyrischer Reaktion auf die Pandemie steht, so zeigt sie doch eins, nämlich dass das kulturelle Leben längst nicht stillsteht. Dass die Literatur da ist, wenn man sie braucht, so das Motto des Festivals, bewies der literarische Herbst bei rund 15 Veranstaltungen an verschiedenen Orten, in vornehmlich kleinen, intimen Runden. Das schmälerte zwar die Besucherzahl, steigerte aber die Intensität der Debatte. Mit den Händen zu greifen, war das gestiegene Bedürfnis nach Auseinandersetzung vor Ort, konkret und unmittelbar.
So, jetzt, Moment,
die Hälfte von denen gab es ja in der DDR nicht zu kaufen.
Und das gilt es zu vermelden. Dann käme man aber sofort in die Frage des Rankings, wir und ihr, und worauf ich eher, also mein Fokus richte, ist auf die Neugier, auf die Verknüpfung.
Bei der Veranstaltung »Ich such die DDR« stritten die Autoren Gunnar Decker und Marco Martin geradezu genussvoll. Beide haben unlängst beachtete Bücher zur Erinnerung und Gegenwart der ostdeutschen Kulturszene veröffentlicht. Decker verstieg sich zur Behauptung, die DDR sei die Realisierung einer großen humanistischen Idee gewesen und ihr Kulturgut sei 1989 zu wertlosem Abfall erklärt worden. Marco Martin schlug differenziertere Töne an. Unkenntnis, aber auch Neugier gegenüber dem anderen habe es sowohl im Osten als auch im Westen gegeben. Erinnerung müsse zudem nicht zwangsläufig versöhnlich sein.
Die Leute, die bei der Wochenenddisco waren, erinnern sich natürlich an eine andere DDR als die, die in den Zimmern der Macht saßen und dort vorgeladen bzw. verhört wurden. Und ich glaube, die Herausforderung besteht daraus, das eine nicht gegen das andere auszuspielen, sondern Fragmente beschreiben, so klar und so detailliert wie möglich, und die dann auch nebeneinander stehen zu lassen, ohne dass es zu irgendeiner Symbiose kommen muss.
Um Erinnerung ging es am selben Abend auch am anderen Ende der Stadt. Im Rahmen der Reihe »Schlecht gemalte Deutschlandfahne« präsentierte die gebürtige Münchnerin Ronja Othmann ihren Roman »Die Sommer«. Die Autorin und Journalistin Othmann, 1993 als Tochter einer deutschen Mutter und eines syrisch-jesidischen Vaters geboren, zeichnet in ihrem autobiografisch gefärbten Roman ein Familienleben zwischen Deutschland und Syrien nach. Nicht kulturelle Unterschiede, sondern politische Zwänge verursachten Persönlichkeitsrisse und Heimatlosigkeit, so Othmann. Als die Schriftstellerin Katrin Schmidt auf einer anderen Festivalbühne fast zeitgleich ihr Gedicht über die schöne Europa, das gesalzene Milchwort Asyl und die Kruste auf dem Draht zwischen Real Estate und realem Staat las, klang das wie eine telepathische Reaktion auf Ronja Othmanns Geschichte von Flucht und Entfremdung. Der literarische Herbst in Leipzig hat zweierlei vor Augen geführt. Kulturelles öffentliches Leben ist auch gegenwärtig durchaus möglich. Und die Ausnahmesituation scheint die literarische Auseinandersetzung mit der Realität sogar eher zu befeuern.
Cornelius Wüllenkemper war beim literarischen Herbst in Leipzig. Seit 1200 Jahren ist Aachen die Stadt Karls des Großen. Aachen wurde eine der symbolisch zentralen Städte des Heiligen Römischen Reiches, in der zahlreiche Könige gekrönt wurden. Vor fast genau 500 Jahren, nämlich am 23. Oktober 1520, auch Karl V. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt das Stadtmuseum Centre Charlemagne in Aachen die Ausstellung »Der gekaufte Kaiser, die Krönung Karls V. und der Wandel der Welt«. Eine Schau über einen Herrscher, dessen Reich so groß war, dass, so hieß es schon damals, dort die Sonne niemals untergehe. 1556 trat Karl als einziger König des Heiligen Römischen Reiches zurück und verbrachte die letzten 2 Jahre in einem spanischen Kloster. Karl V. war auch an seinem Anspruch gescheitert, Europa und die Christenheit zu einen. Anja Reinhardt hat sich die Ausstellung in Aachen angesehen.
Über 1200 Jahre ist er alt, der Aachener Dom, in dem der noch etwas ältere Karlsthron steht. Ein schlichtes, aber mächtiges Stück Marmor, auf dem am 23. Oktober 1520 auch Karl V. saß. Hier wurde er zum König des Heiligen Römischen Reiches gekrönt, zu dem ihn die deutschen Kurfürsten ein Jahr zuvor gewählt hatten. Der damals 19-jährige Karl, Herrscher über das reiche Burgund und über Spanien, hatte mit Hilfe der Augsburger Bankiersfamilie Fugger sehr viel Geld fließen lassen. Mehr als sein Konkurrent, der französische König Franz I., weswegen die Ausstellung »Der gekaufte Kaiser« untertitelt wurde. Das suggeriert Bestechung, was historisch nicht ganz richtig ist. Aber es klingt modern und vielleicht triggert es auch ein bisschen die Sensationslust. Der Historiker Frank Pohle, Kurator der Ausstellung, verdeutlicht die Dimensionen.
Da liegen 2,3 Tonnen Gold auf dem Tisch. Wenn Sie das nach Goldpreis umrechnen, liegen da 100 Millionen Euro rum. Und wenn Sie es auf Arbeitsäquivalente umrechnen, liegt da eine 500 Millionen für diesen Wahlkampf. Ne?
Entsprechend wurde am Tag der Krönung auch gefeiert. Karl V. ging nach der Zeremonie im Dom über eine eigens dafür gebaute Holzbrücke ins gegenüberliegende Rathaus zum Festmahl. Heute wird hier der Karlspreis vergeben. Genau dazwischen liegt das Centre Charlemagne, das Stadtmuseum, das die historischen Ereignisse vor 500 Jahren rekapituliert. Die schönsten Ausstellungsstücke sind hier sicher die Kopien der Reichskleinodien, zu denen die prächtige Krone oder die Stephansbörse gehören. Kaiser Wilhelm II. Hatte die Repliken in Auftrag gegeben, um damit einerseits den Anspruch der Hohenzollern als Herrscher in der Nachfolge des Heiligen Römischen Reiches zu unterstreichen. Andererseits war das aber auch ein Wink in Richtung Wien, wo sich die kostbaren Originale seit dem 19. Jahrhundert befinden. Man hatte sie vor Napoleon schützen wollen und bekam sie nicht wieder zurück.
Das ist durchaus über die Generationen hinweg immer wieder mal thematisiert worden, dass diese 3 Stücke ja eigentlich zum Aachener Stiftschatz gehören und doch bitte wieder nach Aachen zu bringen sei, was die österreichischen Regierenden, egal in welchem System, allerdings als nicht gerechtfertigt abgelehnt haben.
Der Krönungs- oder Chormantel ist hier aber im Original zu sehen. Die Zeit hat den etwa 700 Jahre alten, schweren, reich bestickten Stoff ein wenig gebleicht. Für Karl V. wurde die Kappa Leonis zusätzlich mit Silberglöckchen ohne Klöppel verziert. Die Pracht dieses Krönungstages, an dem Aachen überrannt wurde von Herrschern, deren Gefolgen, Pilgern und Schaulustigen, lässt sich anhand der ausgestellten Objekte und Erklärungen gut nachvollziehen. Aachen war zumindest an diesem Tag das Zentrum eines Reiches, das so riesig war, dass Karl letztlich an der Masse an Problemen, die daraus folgten, scheitern sollte. Spanien, Burgund, Brabant, Deutschland, Teile Italiens, Österreich-Ungarn und nicht zuletzt riesige Gebiete in der sogenannten Neuen Welt. Sie brachten vor allem Geld für die vielen Kriege, die Karl V. gegen Franz I. von Frankreich oder die Osmanen führte. Und auch gegen die Anhänger Luthers, die immer zahlreicher wurden. Eine mächtige Druckerpresse verdeutlicht die mediale Revolution, die der Reformator für sich zu nutzen wusste.
Wo ja dann wirklich jede Predigt, die Luther irgendwo mal auf der Reise gehalten hat, zack, schon als Flugschrift erscheint. Und man dieses reformatorische Rad ja nicht mehr zurückgedreht kriegt durch die publizistischen Aktivitäten, die damit verbunden sind.
Aufschlussreich sind auch zeitgenössische Drucke oder Pergamentrollen. Eine Kopie nach Tizian zeigt schließlich auch zumindest im Ansatz, wie wichtig die Malerei und vor allem Tizian selbst später für den Habsburger Herrscher wurden. Seine großformatigen Gemälde prägen bis heute das Bild des Königs und Kaisers. Die Originale sind hier ebenfalls nicht zu sehen. Trotzdem entwirft Aachen sehr lebendig die Welt Karl V., den man allerdings gerade in der Stadt des Karlspreises vielleicht noch etwas deutlicher als Referenzfigur für die Probleme des heutigen Europa hätte darstellen können.
Anja Reinhardt über Karl V. und der Wandel der Welt. In der Gedenkstätte Stille Helden in Berlin-Mitte gibt es eine neue Dauerausstellung. Mit stillen Helden sind Menschen gemeint, die während des Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen und Juden auf vielfältige Weise geholfen haben. Das Interesse an solchen Geschichten entstand in den 90er Jahren. Wolfgang Benz hatte damals am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin das Forschungsprojekt Rettung von Juden im nationalsozialistischen Deutschland betrieben. Mit vielen neuen Fotos und Dokumenten erzählt jetzt die Ausstellung gelungene und gescheiterte Rettungsversuche im besetzten Europa. Gestern bei der Eröffnung war auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters zugegen. Maria Ossowski berichtet.
Hedwig Porschütz arbeitete als Prostituierte am Berliner Alexanderplatz. Gesellschaftlich geächtet, froh, nicht zu hungern, hat sie trotzdem Jüdinnen und Juden geholfen und sie versteckt. Sie kam 1944 ins KZ und hat nach dem Krieg eine kleine Anerkennung erhalten wollen. Sie hatte immerhin ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um andere Leben zu retten.
Da haben mehrere überlebt, unter anderem war auch Inge Deutschkron mit beteiligt und kannte sie. Sie bekam damals von Hedwig Porschütz ein Arbeitsbuch. Die beiden Schwestern Bernstein haben auch überlebt. Die haben auch Anregungen gegeben, dass Hedwig Porschütz geehrt werden sollte, aber es ist dann einfach nicht erfolgt.
Ihr unsittlicher Lebenswandel, erzählt Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, war die Begründung in den 50er Jahren, der schließe sie von jeder Ehrung aus. Die Ehrungen für Helfer und Helferinnen setzten ohnehin sehr spät ein. Warum?
Erstens, wenn ihr Verhalten als Widerstand gegen den Nationalsozialismus angesehen wurde, dann war das natürlich wie der gesamte Widerstand auch mit dem Odium des Verrats umgeben. Das Zweite ist, dass die herrschende Meinung noch in den Mitt-50er Jahren davon ausging, die Hilfe für verfolgte Juden ist kein Akt des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Also wer Hilfe geleistet hatte, wurde nicht als Widerstandskämpfer angesehen. Und erst in den 1990er Jahren begann man dann eigentlich eigene einzelne Helferinnen und Helfer wieder mit dem Bundesverdienstkreuz zu ehren. Aber von der materiellen Entschädigung blieben sie zumeist ausgeschlossen.
Im dritten Stock der Gedenkstätte Deutscher Widerstand werden jetzt erstmals die stillen Helden aus ganz Europa geehrt. Mit Fotos, mit Exponaten wie Stempeln für gefälschte Pässe, mit Briefen und Dokumenten, die spannend und oft interaktiv Geschichten erzählen. 1941 beobachtete der lettische Hafenarbeiter Jänis Lipke, wie die Deutschen tausende Juden zusammentrieben, um sie zu erschießen. Er beschloss, so viele wie möglich zu retten und baute ein großes Netz an Helfern auf. Für die Deutschen sollte er jüdische Arbeitstruppen zusammenstellen.
Als er merkte, dass das Ghetto aufgelöst werden sollte, in Anführungsstrichen, also die Deutschen die Letzten ermorden wollte, hat er in seiner Scheune ein Versteck eingerichtet, einen sogenannten Bunker, und versteckt dort vier Menschen.
Insgesamt haben 50 Verfolgte dank Jänis seiner Frau Johanna und deren beiden Söhnen überlebt. Die Ausstellung erzählt von erfolgreichen Rettungen, aber auch von gescheiterten. Sie berichtet vom enormen Mut, der immer von Angst begleitet war, denn für die Verfolgten und ihre Helfer waren die Strafen im Falle der Entdeckung fürchterlich. Stille Helden ist eine Ausstellung über Zivilcourage und Menschlichkeit, die, so Staatsministerin Monika Grütters, nie vergessen werden darf.
Eine Ausstellung wie diese zeigt Beispiele, wie man in sehr dunkler Zeit auch Zivilcourage, Mut und sogar das Risiko des eigenen Lebens in Kauf genommen hat, um seinem Gewissen zu folgen und eben nicht mitzulaufen.
Die neue Dauerausstellung der Gedenkstätte Stille Helden in Berlin, Maria Ossowski war das. Über das Kino in der DDR und natürlich über die DEFA-Filme gibt es unzählige Forschungsprojekte, die in Büchern und Ausstellungen mündeten. Aber wie steht es eigentlich um den Kinobesucher in der DDR? Wie und warum gingen Menschen im Osten ins Kino? Im Mittelpunkt des bürgerwissenschaftlichen Projektes Kino in der DDR – Rezeptionsgeschichte von unten – sollen die Erfahrungen und Geschichten der Kinobesucher in der DDR stehen. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Erfurt will man daraus dann eine Alltagsgeschichte des DDR-Kinofilms erarbeiten. Henry Bernhard hat erst einmal zugehört.
Ich kenne das Kammerlichtspiel, das Roland-Kino, das Alhambra-Kino, das Anger-Kino, das Union-Kino und das Palast-Kino. Erfurt war dafür berühmt. Für viele, viele, viele schöne Veranstaltungen in den Kinos. Davon gibt es nur noch F1 und Kinoclub.
Regina Eberhardt kennt sie noch alle, die eleganten Erfurter Kinos mit den verheißungsvollen Namen. Sie war als Kind in den 60er Jahren jede Woche im Kino.
Na, das war immer ein Highlight insofern, dass man also erstmal in einer gemütlichen Atmosphäre saß und Filme in Farbe gesehen hat, wenn man zu Hause keinen Fernsehapparat hat. Und meine Mutti hat erst 1967 einen Fernsehapparat angeschafft. Und dadurch war man etwas hinter dem Mond, sagt man heute. Und dadurch war man auch glücklich, wenn man ins Kino gehen konnte.
Regina Eberhardt hat sich mit ihren Kinogeschichten bei der Universität Erfurt gemeldet. Sie will beitragen zum Forschungsprojekt Kino in der DDR. Das Projekt soll die einmalige Sammlung von Filmplakaten und Werbematerialien von 5000 Filmen, also von fast allen, die in DDR-Kinos in 40 Jahren gelaufen sind, ergänzen, erklärt Christiane Kuller, Historikerin an der Uni Erfurt, eine der Leiterinnen des Projekts.
Mit diesem Filmmaterial kann man bestimmten Forschungsfragen nachgehen. Man kann fragen, was war die Absicht bei der Werbung? Was wollten die Filmpolitiker erreichen? Wie wollten sie die Leute in die Kinos bringen? Man kann auch viel über die Ästhetik sagen, aber man kann überhaupt nichts darüber sagen, wie diese Filme wahrgenommen wurden. Und das ist eine empfindliche Lücke, die wir hoffen, mit diesem Projekt, was wir jetzt gestartet haben, eben zu schließen. Und dass wir beide Materialbestände dann zusammenführen können, eben hier so die offizielle Filmpropaganda, Filmwerbung und dort dann die Wahrnehmungsebene der Leute, die Menschen, die im Kino waren, an was die sich heute noch erinnern, was sie dazu sagen.
Dabei sind die Forscher an allem interessiert, was mit dem DDR-Kino zusammenhängt. An Erinnerungen, Geschichten, an Fotos, Broschüren, Kinokarten, aber auch an Angaben darüber, wo es überall Kinos gegeben hat. Auf der Internetpräsenz des Projekts sind schon viele, aber längst nicht alle Kinos der DDR verzeichnet, zeigt Markus Plaul, Mitarbeiter des Projekts.
Und die Karte soll natürlich dann sukzessive mit weiteren Kinostandorten befüllt werden. Und dabei sind also nicht nur diese festen Kinostandorte für uns von Interesse, sondern zum Beispiel auch der Landfilm oder ähnliches, weil es gab ja auch so viele mobile Kinoeinheiten quer in der DDR auf den Dörfern oder ähnliches, was jetzt auch noch nicht so erforscht worden ist.
Wer sich beim Projekt meldet, wie Regina Eberhardt, wird nicht als klassischer Zeitzeuge, sondern als Bürgerwissenschaftler bezeichnet. Warum? Beantwortet Christiane Kuller.
Es geht aber auch darum, dass wir die richtigen Fragen stellen. Und diese Fragen können wir uns nicht irgendwie im Elfenbeinturm an der Universität ausdenken, sondern diese Fragen kommen von den Leuten. Der Zuschnitt des ganzen Projektes, was man untersucht, soll eben mitgestaltet werden durch die Leute, die sich melden und die uns sagen, hört mal, hier ist ein wichtiger Punkt oder das müsst ihr hervorheben oder das darf nicht vergessen werden.
Die Ansprache im Netz stellt für viele Ältere ein Problem dar. Deshalb gibt es auch öffentliche Veranstaltungen in Erfurt. Etwa 40 Zeitzeugen oder Bürgerwissenschaftler haben sich bereits gemeldet. Wolfram Landmann ist einer von ihnen. Er als Insider, als ehemaliger Filmjournalist, Filmvorführer, Kinoleiter, am Ende stellvertretender Leiter der Bezirksfilmdirektion Berlin, bringt nicht nur Nostalgisches mit.
Kino war zu DDR-Zeiten mehr als Filme vorführen. Also die einzelnen Kinoleiter haben versucht, mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesellschaftlichen Kräften in ihrem Ort zusammenzuarbeiten, Leute fürs Kino zu begeistern, in die Schulen zu gehen mit Kino und Vorträge zu halten. Also Kino hatte in der DDR auch den Auftrag zu bilden und zu erziehen, natürlich immer im Sinne der Staatsmacht.
Landmann hat im DDR-Filmspiegel eine Serie über Kinoleiter in der ganzen DDR und deren Engagement geschrieben. Die will er dem Projekt zur Verfügung stellen. Für Christiane Kuller lautet hier noch eine weitgehend unerzählte Geschichte.
Es ist ein Bereich der Alltags- und Freizeitgeschichte, der nach meinem Eindruck die Lebenswelt am Anfang sehr stark, aber eigentlich bis zum Ende der DDR auch mitgeprägt hat. Es ist ein Bereich, in dem ganz einzigartige Filme produziert, von künstlerischem Wert auch und von ästhetischem Wert und mit einer ganz starken Aussagekraft auch produziert worden sind, die ja auch weit über die DDR hinaus international im Westen wie im Osten bekannt und berühmt und prämiert worden sind.
Ein wissenschaftliches Mitmachprojekt der Universität Erfurt, das sich mit den DDR-Kinobesuchern beschäftigt. Henry Bernhard war das. Und nun ein weiterer Fall von Kunstvandalismus in Berlin. Susanne Lurwig weiß mehr.
Diesmal hatten es die Täter auf eine große Granitschale im Lustgarten vor dem Alten Museum abgesehen. Eine Schale, die der Architekt Karl Friedrich Schinkel einst anfertigen ließ und die sogar Goethe bewundert haben soll. Nun wurde die aus einem einzigen Stein gefertigte Schale mit Graffitis und vulgären Sprüchen beschmiert. Allerdings, so die ermittelnden Beamten, gebe es keine politischen Botschaften, aber es wurden bereits zwei Tatverdächtige festgenommen. Ermittelt wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, wie es etwas sperrig im Amtsdeutsch heißt. Erst vor 3 Tagen war, unter anderem durch Recherchen des Deutschlandfunks, öffentlich geworden, dass Unbekannte am 3. Oktober mehrere Objekte in den Berliner Museen mit einer ölhaltigen Flüssigkeit beschmiert hatten. Die neue Form des Vandalismus heute soll aber in keinem Zusammenhang zu den alten Taten stehen, heißt es. Dennoch sagte Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, es ist nicht mehr zu leugnen, die Kultur wird angegriffen. Wir brauchen jetzt nicht nur verstärkten Schutz für unsere Schätze, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir unsere kulturellen Werte verteidigen, forderte er. Kulturelle Werte verteidigen wollten auch rund 10.000 Menschen, die gestern Abend durch Budapest zogen. Sie demonstrierten für die Autonomie der Budapester Theater- und Filmuniversität. Die Protestierenden trugen Transparente, unter anderem mit Aufschriften wie »Die Kunst ist frei und es reicht«. Ein breiter Zusammenschluss aus allen Gesellschaftsschichten sei das gewesen, sagte der Autor Wilhelm Droste, der in Budapest lebt, im Deutschlandfunk Kultur.
Jetzt sind diese 50 Tage mit Sicherheit ein großer Gewinn, nicht nur für die Universität, sondern auch für die gesamte ungarische Gesellschaft, weil man wie in einem Lehrstück vorgeführt bekommt, was dennoch möglich ist. Und viele, viele Leute, alte Leute, junge Leute, Lehrer, Ärzte, alle möglichen an den Rand gedrängten Schichten der Gesellschaft sehen, es ist Widerstand möglich.
Der Widerstand richtet sich gegen ein von der rechtsnationalen Regierung eingesetztes Kuratorium, das praktisch alle Leitungsfunktionen an der Universität übernommen hat und den gewählten Senat entmachtete. Nicht entmachtet, sondern geehrt wurde heute der Schriftsteller Norbert Scheuer. Der 68-Jährige erhielt in Bonn den Evangelischen Buchpreis 2020. Die Auszeichnung bekam er für seinen im vergangenen Jahr erschienenen Roman Winterbienen, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, Vorsitzender des Evangelischen Literaturportals, überreichte den mit 5.000 Euro dotierten Preis, der seit 1979 vergeben wird. Und noch ein weiterer Preis wurde heute vergeben, und zwar die Technische Informationsbibliothek Hannover ist als Bibliothek des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Beispielhaft verfolge sie den Ansatz, Ergebnisse, Daten, Methoden und Software der Forschung öffentlich zu machen. Das sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands Andreas Deckwitz in Berlin. Gerade in Europa wird viel Wert auf offenen Zugang gelegt. Dies sei zum Beispiel wichtig in den aktuellen Forschungen zur Corona-Pandemie oder zum Klimaschutz. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis wurde der Einrichtung heute vergeben, denn heute ist der Tag der Bibliotheken. Die Stadtbibliothek Gotha in Thüringen wurde als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen Deutschlands ausgezeichnet. Dieser Preis ist etwas weniger hoch dotiert mit 7.000 Euro und wurde zum ersten Mal für die beste Bibliothek in Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern ausgelobt.
Die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten beschäftigen sich unter anderem mit den Ausgangssperren in Italien und den Ausschreitungen bei Protesten in Neapel. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.